keine Bildchen zum Anschauen kriegt. Ihr müsst also zuhören. Ich werde euch heute einiges auch über die Geschichte Griechenlands erzählen. Und das hat folgenden Grund. Also erstens den, dass ich sowieso finde, man sollte einiges über die Länder wissen, die der deutsche Imperialismus gerade so brutal unterdrückt. Der zweite Grund ist aber folgender, dass ich, wo ich gerade dabei war, für die Katz die letzte Seite zu schreiben, Solidarität mit dem griechischen Volk, ich dann etwas verstört wurde durch eine Meldung der KKUI, die besagte, dass die Losung, die Solidarität mit dem griechischen Volk und seiner Linksregierung irreführend und falsch war. Oder sei. Das hat mich damals jetzt nicht so direkt gestört, ich habe einfach weitergeschrieben. Dann habe ich aber nochmal mir gedacht, naja gut, da sollte man vielleicht doch nochmal ein bisschen gucken, was steckt denn da eigentlich dahinter. Und dann bin ich ganz zufällig nochmal in einem Wörterbuch, politökonomischen Wörterbuch der DDR, über die Länder der Welt, auf die Aussage gestoßen zu Griechenland, es besitzt eine kleine, aber wichtige Schicht von Monopolbourgeoisie. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, also irgendwie muss man vielleicht doch schauen, was es damit auf sich hat. Der deutsche Imperialismus kommt aber nicht zu kurz, keine Sorge, das kann man ja gar nicht, leider gar nicht machen. Ich fange auch mit dem deutschen Imperialismus an.
Entschuldigung, kannst du ein bisschen lauter?
Ja, ich fange auch mit dem deutschen Imperialismus an. Und Leute, ihr dürft nicht so viel, weil ich bin heute auch etwas länger, das weiß ich jetzt schon, also ungefähr eine Viertelstunde, damit du nicht beunruhigt bist, denke ich, wird das Ganze dauern. Okay, und zwar beginne ich mit einer Denkschrift, beziehungsweise dem Entwurf einer Denkschrift des Auswärtigen Amtes des Deutschen Reiches aus dem Jahre 1943. Das hat vor allem einen Grund. Durch diese Denkschrift wird so überaus der Charakter der EU, ihr Sinn und Zweck für den deutschen Imperialismus deutlich. Was wichtig ist, dass man ihn kennt, ich aber heute nicht mehr so wahnsinnig darauf eingehen kann, weil sonst würde ich ja zwei Referate halten. Es macht außerdem deutlich, was für einen ausgesprochen zivilen und friedfertigen Eindruck Faschisten machen können. Denn würde man nicht wissen, aus welcher Zeit dieses Werk ist, so würde bei dem allergrößten Teil dieser Denkschrift keiner auf die Idee kommen, dass dies ein Schrift eben jener faschistischen Macht ist, die zur selben Zeit mordend und brandschatzend Europa in Schutt und Asche legt, um ihre Ziele der Beherrschung Europas zu erreichen. Und es ist auch so, dass vieles so klingt, als wäre es heute geschrieben und dass es heute permanent verwendet wird. Ich zitiere: Die Einigung Europas, die sich in der Geschichte bereits seit längerem abzeichnet, ist eine zwangsläufige Entwicklung. Die Lösung der europäischen Frage kann nur auf föderativer Basis herbeigeführt werden, indem die europäischen Staaten sich aus freiem, der Einsicht der Notwendigkeit entsprungenen Entschluss zu einer Gemeinschaft souveräner Staaten zusammenschließen. Der entscheidende Schritt wird mit der Zeichnung der Gründungsakte getan. Sage ich gleich noch was ganz kurz dazu. Die Denkschrift sagt auch, wo die stattfindet, nämlich in Rom, da hat sie auch stattgefunden. Durch ihn bejahen die Signaturstaaten für alle kommenden Zeiten den Grundsatz der europäischen Solidarität und verpflichten sich zur einheitlichen Grundhaltung in den die europäischen Gemeinschaftsaufgaben betreffenden Fragen. Zitat Ende. Im Folgenden wird dann erläutert, dass ein solch freiwilliger Zusammenschluss selbstverständlich eine Führung braucht, logisch, die aber unter Ablehnung imperialer Methoden zwangsläufig den stärksten Mächten zufällt. Da ist sie also, die europäische Solidarität, die der Zuchtmeister Schäuble permanent im Munde führt, und da ist sie die Führung, die Europa so dringend braucht, wie wir tagtäglich heute lesen können. Da ist sie schon, die einheitliche Grundhaltung, die durch Frau Merkel sich unablässig müht, unter deutscher Führung herzustellen, und jeder, der dagegen aufbegehrt, sofort zur Ordnung gerufen wird, als derjenige, der die europäische Solidarität verletzt. Siehe zum Beispiel die Haltung zu Russland und den Vorgängen in der Ukraine. Ständig ist sie bemüht, eine einheitliche Grundhaltung herzustellen. Schon alleine ein Besuch des griechischen Ministerpräsidenten in Russland, ein völlig normaler Vorgang, würde man von einem souveränen Griechenland ausgehen, ruft im deutschen Politikbetrieb und entsprechend im Blätterwald einen Sturm der Empörung aus. Nur am Schluss dieser Denkschrift erkennt man, in welcher Zeit das Machwerk entstanden ist. Ich zitiere: Die Gegner haben versucht, die angestrebte neue Ordnung in Europa dadurch zu diskreditieren, dass sie die Maßnahmen, zu denen Deutschland durch die Kriegsführung gezwungen war, als die neue Ordnung hinstellten. Sie taten so, als ob die unvermeidlichen Folgen militärischer Aktionen und Okkupationen, besonders wenn sich die Unzuverlässigkeit der Bevölkerung und der Behörden herausstellte, der Normalzustand sein würden, wenn Deutschland und seine Verbündeten den Sieg errangen. Nur solange der Krieg nicht beendet ist und die feindliche Propaganda die Bevölkerung der besetzten Gebiete durch Aufstachelung in ihr Unglück zu treiben sucht, müssen die harten Notwendigkeit des Deutschland aufgezwungenen Krieges die Haltung der Achsenmächte diktieren. Dieser Krieg, der übrigens laut Denkschrift ein europäischer Einigungskrieg ist, was auch so ein Begriff ist, der seit der Geschlechtsklitterungen rund um den 100. Jahrestages des Beginns des Ersten Weltkrieges immer häufiger verwendet wird. Doch selbst dieser letzte Absatz schimmert in vielem heute durch, indem er klar macht, was sozusagen die zwangsläufigen Folgen sind, wenn diese Freiwilligkeit der Einsicht in die Notwendigkeit, sei es der Bourgeoisien der beteiligten Staaten oder aber der Völker, verloren geht. Heute geschieht dies noch nicht durch offene, nackte, barbarische Gewalt, sondern durch ökonomischen und politischen Zwang. Dass dahinter aber eben diese nackte, barbarische Gewalt lauert, also der Krieg, machte Merkel nochmal in ihrer Regierungserklärung zur Eurokrise im Oktober 2011 klar. Es ging damals darum, nur zur Erinnerung, in Absprache mit der Deutschen Bank den sogenannten freiwilligen Schuldenschnitt der privaten Gläubiger Griechenlands, also der Banken, durchzuboxen. Die deutschen Banken hatten ihre Griechenpapiere schon abgeschoben. Merkel erklärte damals in ihrer Regierungserklärung, Zitat: Gestatten Sie mir angesichts der Lage ein persönliches Wort. Niemand sollte glauben, dass ein weiteres halbes Jahrhundert Frieden und Wohlstand in Europa selbstverständlich ist. Es ist es nicht. Deshalb sage ich, scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Doch nun zurück zur Geschichte Griechenlands. Eine dieser unbotmäßigen Bevölkerungen, die sich gegen die faschistische Besatzungsmacht zum Hass aufstacheln ließ, war das griechische Volk. Es war im Sinne der deutschen Besatzer ein sehr unbotmäßiges, ein sehr kampferprobtes Volk, das sich der faschistischen Besatzung gegenüberstellte und ist es bis heute geblieben. Der bewaffnete Kampf gegen das Osmanische Reich kennzeichnete bereits die Geburtswehen des formal unabhängigen griechischen Staates im Jahre 1830. An seiner Wiege allerdings standen schon die damaligen Großmächte, Großbritannien, Frankreich und das russische Zarentum. Diese Konstellation prägt die Geschichte Griechenlands und zieht sich wie ein roter Faden durch sie durch. Es änderten sich mit den Kräfteverhältnissen im Verlauf der Geschichte die Mächte, die maßgeblich das Sagen in Griechenland hatten. Und es änderten sich die Klassen, die maßgeblich den Kampf führten, denen es oblag, die Geschichte weiterzutreiben. So, jetzt tue ich mal die Uhr hin. Noch unter osmanischer Herrschaft im Verlaufe des 17. und 18. Jahrhunderts entwickelte sich mit der Ausdehnung des Textilhandwerks und des Seehandels im Mittelmeer eine griechische Bourgeoisie. Bedrängt durch hohe Steuern des Osmanischen Reiches und durch die aufkommende britische Massenproduktion im Textilbereich, war sie zusammen mit den verarmten landlosen Bauern die treibende Kraft im Unabhängigkeitskampf 1821 bis 1829, in dem große Teile des heutigen Griechenlands sich aus der osmanischen Unterdrückung befreien konnten. Doch eine bürgerliche Republik entstand damals noch nicht. Das durch die Französische Revolution inspirierte, eher noch auf Kleinproduktion basierende Bürgertum konnte die feudalen Verhältnisse noch nicht abwälzen. Es musste den Großrädern, die es damals schon gab, und den Großgrundbesitzern die Macht überlassen. Diese verbündeten sich mit den Briten, eine der drei Signatur- oder wie es heute in der Literatur meistens heißt, eine der drei Schutzmächte des griechischen Staates. Die fortschrittliche Ideologie des aufgeklärten Bürgertums, alle Balkanvölker vom Osmanischen Reich zu befreien, wurde zur reaktionären neuen Idee, die griechische Herrschaft über die Balkanvölker und die Wiedererrichtung des Byzantinischen Reiches. Der entstandene griechische Staat wurde sofort mit britischen Krediten finanziert. Die finanzielle Abhängigkeit von den Großmächten begann. Doch nicht nur Frankreich, Russland und vor allem Großbritannien spielten sofort nach der Befreiung Griechenlands eine wesentliche Rolle, sondern das rückständige, feudal zersplitterte Deutschland ebenfalls. Im Einverständnis mit Großbritannien importierten die Großgrundbesitzer den bayerischen Prinzen Otto von Wittelsbach und machten ihn zum König von Griechenland. Eine Beteiligung der Griechen an der Regierung sah der Wittelsbacher selbstverständlich nicht vor. Die bayerische Hofklick wollte allein die Geschicke Griechenlands bestimmen. Erst ein Aufstand 1843 zwang dem bayerischen König eine Konstitution auf. Wie man sich vorstellen kann, hatte der Wittelsbacher außenpolitisch Sympathie für die neue Idee, also die Beherrschung und nicht die Befreiung, konnte sich gegenüber den Briten, die das Osmanische Reich als Puffer gegen das russische Zarentum und als Brückenkopf zu ihren asiatischen Kolonien noch aufrechterhalten wollten, aber nicht durchsetzen. 1862 wurde er durch einen erneuten Aufstand der Griechen, wie auch im Hintergrund britischer Aktivitäten, davongejagt. Also die Erfahrungen Deutschlands oder der herrschenden Deutschlands mit Griechenland waren von Anfang an nicht so wahnsinnig gut. Ein dänischer, den Interessen der britischen Bourgeoisie ergebener König folgte ihm. Doch damit hatte das Deutsche Reich nach wie vor feudal zersplittert, doch mit einer kräftig heranwachsenden Bourgeoisie, die zunehmend nach Absatzmärkten und Einflusssphären drängte, seine Fäden und Verbindungen nach Griechenland gezogen. Schauen wir, was das Auswärtige Amt heute dazu sagt, auf seiner Seite. Zitat: Unter der Herrschaft von König Otto aus dem Hause Wittelsbach kamen zahlreiche deutsche, besonders bayerische Wissenschaftler und Verwaltungsfachleute ins Land. Durch die bahnbrechenden Forschungen deutscher Altertumswissenschaftler, die Tätigkeit deutscher Ingenieure für die Entwicklung des Landes und die teilweise Orientierung am deutschen Recht ergaben sich auf wissenschaftlichem Gebiet starke Bindungen, die auch beide Weltkriege überdauert haben. Auch damals haben die Deutschen eben nur Gutes getan. Aufstände und kriegerische Auseinandersetzungen mit dem Osmanischen Reich, teilweise gefördert, teilweise gestoppt durch die britische und französische militärische Interventionen, prägten die folgenden Jahrzehnten. 1882 begann mit dem zunehmenden Drang der europäischen Bourgeoisie und nun auch der Deutschen nach Kapitalexport die erste Industrialisierungswelle durch den Bau von Eisenbahnen, wir kennen das ja, Bagdadbahn auch, gell? Finanziert von britischen, belgischen, französischen und nun eben auch deutschen Banken. Unter diesen Bedingungen permanenter ausländischer Einmischung einer sehr kleinen Schicht griechischer Handelskapitalisten und der Klasse der Großgrundbesitzer, die ihren Reichtum und ihr Schicksal seit der Unabhängigkeit des griechischen Staates vom Osmanischen Reich mit den europäischen Großmachtmächten verbanden, also einer typischen Compradoren-Bourgeoisie, konnte sich keine breite Schicht an griechischen Kapitalisten und entsprechend keine nationale Industrialisierung des Landes entwickelt. Eine hohe Erwerbslosigkeit durch die große Schicht verarmter Bauern, die in die Städte drangen, um ihre Arbeitskraft anzubieten, sowie große Auswanderungswellen waren die Folge. Dazu kamen hohe Ausgaben für die Hofklick, das Militär und die Bedienung der ausländischen Kredite. Und so kam es 1893 zum ersten Staatsbankrott Griechenlands. Zitat: Von den 770 Millionen Goldfranken Kredit, die nötig waren, um den griechischen Staat am Leben zu erhalten, wurden nur 6% für Investitionen im Produktionsbereich ausgegeben, während der Rest für Militärausgaben, Militärentschädigungen und zur Deckung des ständigen Budgetdefizits verwendet wurden. Dieses Zitat ist aus diesem Büchlein von 1969 während der Junta geschrieben, das einen Anhang hat, woraus ich viele Fakten zur Geschichte hier nehme. Ich weiß nicht, wer das genau war. Das scheint ein Synonym zu sein. Er nennt sich Aris. Das war einer der führenden Kräfte im Kampf gegen den deutschen Faschismus. Ist offensichtlich ein Kommunist und hat viele gute Sachen da drin geschrieben. In blutigen Bauernerhebungen 1910 wurde zwar eine Landreform erkämpft, die aber erst Jahrzehnte später abgeschlossen war. Die Großgrundbesitzer erhielten reichlich Entschädigungen, die sie in Finanzgeschäften anlegten und sich so zu der kleinen Schicht der Compradoren-Bourgeoisie hinzugestellten. Ich bin deshalb so ausführlich auf die ersten Jahrzehnte des griechischen Staates eingegangen, weil diese auch die weitere Entwicklung Griechenlands prägte und bis heute prägt. Es ist die Geschichte eines formal unabhängigen, souveränen, aber vom Imperialismus abhängigen Staates. Es ist aber auch die Geschichte eines sehr kampferprobten Volkes, das sich in seinem Kampf gegen die einheimischen Unterdrücker stets auch mehr oder weniger offen den hinter jenen stehenden ausländischen Mächten gegenüber sah. Mit Beginn der imperialistischen Epoche, dem vom deutschen Imperialismus angezettelten Ersten Weltkrieg zur Neuaufteilung der Welt zu seinen Gunsten und der Oktoberrevolution als ab jetzt einzige Alternative, die für eine Weiterentwicklung der gesellschaftlichen Verhältnisse sorgen konnte, ging diese Aufgabe auch in Griechenland auf die noch sehr schwach entwickelte Arbeiterklasse über. Die 1918 gegründete KP Griechenlands hatte ihre erste Bewährungsprobe in den Massenprotesten und dem ersten selbstständigen Auftreten der Arbeiterklasse in Form eines Generalstreiks, die Anfang der 20er Jahre zum Sturz der Monarchie und der Errichtung einer bürgerlichen Republik führten. Als Teil der internationalen Arbeiterklasse sah sich die Arbeiterklasse des abhängigen griechischen Staates mit ihrem zunehmenden Kampf gegen die einheimische Reaktion auch den imperialistischen Mächten gegenüber, die miteinander gegen die internationale Arbeiterklasse um ihre Existenz kämpften und gleichzeitig gegeneinander um Absatzmärkte, Einflusszonen und Rohstoffe. Nach nur 12 Jahren Republik, die durch zunehmende Streiks und erste Wahlerfolge der Kommunisten einerseits, häufigen monarchistischen Umsturzversuchen andererseits gekennzeichnet war, wurde dem griechischen Volk der britenfreundliche Monarch wieder aufgepresst. Er ernannte, unterstützt von den bürgerlichen Parteien, General Metaxa zum Ministerpräsidenten. Um die Protestwelle gegen ihn, nun schon wesentlich getragen von den Arbeitern, zu beenden und einem Generalstreik zuvorzukommen, verhängte er 1936 eine Notstandsdiktatur. Die KP wurde verboten und die Arbeiterbewegung mundtot gemacht. Eine Volksfront wie in Spanien, ihr erinnert euch, 1936, gegen die sich schnell überall nach dem Vorbild der Mussolini-Faschisten oder aber der deutschen formierenden faschistischen Kräfte, konnte der britische Imperialismus nicht gebrauchen. Trotz dieser monarchofaschistischen Diktatur schlug das griechische Militär gemeinsam mit dem Volk die Invasion der italienischen Faschisten 1940 zurück. Vor den dann 1941 einfallenden deutschen Faschisten kapitulierte jedoch die Armeeführung, die mit den Nazis sympathisierte. Einer dieser Generäle wurde Ministerpräsident der installierten Marionettenregierung. Auch ein Teil des griechischen Kapitals kollaborierte nun mit den deutschen Faschisten. Ein anderer Teil floh samt dem König nach Ägypten unter britischen Schutz. Das Volk aber, Arbeiter, Bauern, Kleinbürger und die ganzen kleinen Kapitalisten, führten einen entschlossenen antifaschistischen Widerstandskrieg. Unter Führung der Kommunisten wuchs die Nationale Befreiungsfront EAM schnell über 1 Million Mitglieder an. 60.000 kämpften in der Volksbefreiungsarmee ELAS und befreiten bis zum Ende der deutschen Okkupation 3/4 des griechischen Territoriums. Und das, obwohl die faschistische Besatzungsmacht unglaublich wütete und dabei nach einem Plan vorging, den sie ausgearbeitet hatte ursprünglich für die Besatzung der Sowjetunion. Die Ausrottung ganzer Dörfer, über 1600 mit 56.000 Ermordeten, das Zusammentreiben der griechischen Juden, um sie ihrer fabrikmäßig durchgeführten Ermordung zuzuführen, diese Fakten der Barbarei sind hier wohl weitgehend bekannt. Weniger bekannt ist, dass die Hitlerfaschisten und mit ihr all die ehrenwerten deutschen Monopole, Deutsche Bank, Siemens, Rheinmetall, die Gussa, Krupp und nicht zu vergessen die Bahn, die in Griechenland aktiv waren, das Land gnadenlos ausplünderten, egal ob es sich um Rohstoffe oder Lebensmittel handelte, um ihre Vernichtungsfeldzüge zu finanzieren. Die verbliebenen Lebensmittel erreichten astronomische Preise. 400.000 Griechen wurden obdachlos, über 300.000 verhungerten schlichtweg. In diesem Zusammenhang fällt auch der Zwangskredit, von dem heute immer wieder die Rede ist. Die unerträglichen Zustände brachten selbst die griechische Kollaborationsregierung in Widerspruch zur Besatzungsmacht. Sie machte ihr Verbleiben im Amt von einer spürbaren Reduzierung der Besatzungskosten abhängig. Da ihr Rücktritt immense Mehraufgaben für die Faschisten bedeutet hätte, beschlossen diese, die von der griechischen Zentralbank allmonatlich aufzubringenden Leistungen aufzuteilen in die gewöhnlichen Besatzungskosten und in die darüber hinausgehenden außerordentlichen Forderungen der Wehrmacht. Diese Anleihen wurden dem Reich als politische Schulden gegenüber der griechischen Regierung angelastet. Regelmäßig unterrichtete die griechische Regierung während der Besatzung die faschistische deutsche Regierung über die Höhe dieser ständig steigenden Reichsverschuldung gegenüber Griechenland. Es wurden sogar kleine Beiträge zurückbezahlt. Die letzte partielle Tilgung erfolgte laut dem Historiker Fleischer, das ist ein griechischer Historiker, der in Athen lehrt, 6 Tage vor dem deutschen Abzug aus Athen. Fleischer entdeckte 1975 den Schlussbericht der NS-Experten, die von einer Restschuld von 476 Millionen Reichsmark ausgingen. Es war also klar, dass es sich um einen Besatzungskredit handelt, der von den Faschisten anerkannt worden war, nicht aber von den doch so demokratischen Nachfolgeregierungen. Dieser Kredit hat also auch nichts mit den längst überfälligen Reparationsleistungen zu tun, sondern ist unabhängig davon mit Zins und Zinseszins zurückzuzahlen. Das sind heute ungefähr 11 Milliarden. Der Bürgerkrieg und seine Folgen. Doch zurück zum Herbst 1944. Kaum waren die faschistischen Truppen durch die Volksbefreiungskräfte gezwungen, den Rückzug anzutreten, nicht ohne auch in Griechenland alles an Infrastruktur zu zerstören, was noch zu zerstören war, landeten britische Truppen in Athen. Groß war die Angst, neben Jugoslawien und Albanien auch noch dieses Land der geostrategisch doch so wichtigen Region an eine tatsächliche Volksmacht zu verlieren. Der Krieg der westlichen Alliierten gegen das faschistische Deutsche Reich ging in Griechenland in einen Krieg gegen die antifaschistischen Volksbefreiungskräfte über. Die Forderung des britischen Militärs nach einer Entwaffnung der ELAS rief Massenproteste in Athen hervor, gegen die die griechische Polizei und später auch das britische Militär das Feuer eröffneten. IAM und ELAS sahen sich schließlich gezwungen, Anfang 1945 ein Abkommen zu unterschreiben, das die Entwaffnung der ELAS-Kräfte festlegte. Der daraufhin einsetzende Terror gegen die antifaschistischen Volksbefreiungskräfte, 1000 wurden ermordet, 70.000 gefangen genommen und 60.000 vertrieben, führte schließlich 1946 dazu, dass sich alle Partisaneneinheiten zusammenschlossen zur Demokratischen Armee Griechenlands und den weißen Terror mit dem Partisanenkrieg beantworteten. Doch der britische Imperialismus schaffte es mit seinen griechischen Kompradoren nicht, diesen Bürgerkrieg zu gewinnen. Der US-Imperialismus, der nach dem Zweiten Weltkrieg zur hegemonialen imperialistischen Macht aufstieg, griff ein. Die imperialistische Hauptherrschaft über Griechenland wechselte vom britischen in US-amerikanische Hände über. Mit massiver Aufrüstung der griechischen reaktionären Armee gelang es schließlich, die demokratische Armee Griechenlands nach 3 Jahren Bürgerkrieg zu besiegen. Die Partisanen mussten sich in die Berge und über die Grenzen zurückziehen und retteten dabei noch 1300 Kinder aus den Dörfern, die sie verlassen mussten, die dann in der späteren DDR Zuflucht fanden. Es sollte bis 1975 dauern, bis die letzten Partisanen aus den Bergen in die Städte Griechenlands zurückkommen konnten. Situation nach dem Bürgerkrieg und Sprung nach Westdeutschland. Währenddessen hatten sich die Westmächte der Anti-Hitler-Koalition entschlossen, dass ihnen ein wiederauflebender deutscher Imperialismus, der sich als Bollwerk im nun einsetzenden Kampf gegen die internationale Arbeiterklasse und mit ihr verbündeten Volksschichten, gegen die sozialistischen Staaten als ihre Vorhut anbot, lieber ist als ein vereintes antifaschistisches Deutschland. Zu groß war die Gefahr, die von der Arbeiterklasse und den kämpfenden Völkern nach diesem verheerenden Krieg für ihre Existenz ausging. So kam es zum Londoner Schuldenabkommen von 1953, auf das die griechische Regierung im Zusammenhang mit ihrer Forderung nach einem Schuldenschnitt in Griechenland heute immer wieder hinweist. Damals wurden unter Führung des US-amerikanischen und des britischen Imperialismus mit der westdeutschen Verhandlungsdelegation unter Abs von der Deutschen Bank beschlossen, nicht nur die Bedienung der Schulden, die der deutsche Imperialismus noch aufgrund des Ersten Weltkrieges hatte, zu minimieren, was auch Zahlungen an Griechenland betraf, sondern auch die Nachkriegsschulden zu senken. Die Tilgung der damit um insgesamt 2/3 verringerten Restschuld wurde auf mehrere Jahrzehnte verteilt. Zugleich wurde die Bezahlung der in der Reparationskonferenz 1946 in Paris festgelegten Reparationen vertagt. Der deutsche Imperialismus konnte so unbehelligt von Schuld und Schulden innerhalb kürzester Zeit wieder zur stärksten ökonomischen Macht in Europa heranwachsen. Die Schadensberechnung der Kriegs- und Besatzungsfolgen alleine für Griechenland ergab damals 7,2 Milliarden US-Dollar. Doch diese Forderungen wurden bis zur endgültigen Regelung der Reparationsfrage zurückgestellt. Hypothetische Vorbedingung einer solchen Regelung war nicht ein formeller Friedensvertrag, wie der griechisch-deutsche Historiker Fleischer feststellt, sondern irgendeine Friedensregelung bzw. eine deutsche Wiedervereinigung, also so etwas wie der 2+4-Vertrag 1990. Laut Fleischer erwartete das Auswärtige Amt der BRD damals, diesen Zwischenzustand des Nichtzustandekommens eines Friedensvertrages so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, um die Forderungen unserer einstigen Gegner durch Zeitablauf einer Verwirkung oder Verjährung zuzuführen. Das ist schon klar. Deutschland hätte ziemlich viel zahlen müssen, weil da war ja nicht nur Griechenland. Mit dem 2+4-Vertrag wurden aber die alten Ansprüche reaktiviert, was auch dem Auswärtigen Amt klar war. Bereits im Mai 1990 schickte der damalige Außenminister Genscher allen betroffenen Botschaften Argumentationshilfe, wie mit Hinweis auf die verflossenen Jahre solche Forderungen abzublocken seien. Auf Druck der westeuropäischen Staaten sah sich die BRD aber gezwungen, zumindest Krümel einer sogenannten Wiedergutmachung für von NS-Verfolgungsmaßnahmen betroffene Staatsbürger dieser Staaten zu bezahlen. Was Griechenland betrifft, stand damals die Drohung im Raum, dass die griechische Regierung mit der DDR ein Entschädigungsabkommen abschließt, was einer de facto Anerkennung der DDR durch Griechenland gleichgekommen wäre, was der deutsche Imperialismus auf jeden Fall verhindern wollte. Außerdem hatten die griechischen Behörden den ehemaligen Kriegsverwaltungsrat von Thessaloniki, Max Merten, dingfest gemacht, der für die Deportation und Ermordung der Juden dieser Stadt verantwortlich war. Um ihn freizukaufen und eine Anerkennung der DDR durch Griechenland zu verhindern, erfolgte 1960 die Wiedergutmachungszahlung, Anführungsstriche, von lächerlichen 115 Millionen Mark. Die Zusage, Merten vor ein westdeutsches Gericht zu stellen, wurde selbstverständlich nie erfüllt. Die einst beschlossenen Reparationszahlungen an Griechenland würden heute ohne Zins und Zinseszins einem Wert von 79 Milliarden Euro entsprechen. Mit diesen ganzen Zinsen sind es zwischen 200 und 300 Milliarden Euro. Griechische Regierungen haben seit 1946 immer wieder auf ihre Ansprüche gegenüber dem westdeutschen und dann deutschen Staat gepocht, scheiterten jedoch stets am deutschen Widerstand. Die faschistische Junta. Doch zurück nach Griechenland. Die Wirtschaft Griechenlands war nach dem Wüten der deutschen Faschisten und 3 Jahre Bürgerkrieg völlig zerstört. Arbeiterbauern, die damals noch über die Hälfte der Bevölkerung ausmachten, und die anderen kleinbürgerlichen Schichten lebten unter ärmlichsten Bedingungen. Viele wanderten aus, viele nun auch in das Wirtschaftswunderland Westdeutschland. Die vom Imperialismus nun zunehmend vom US-Imperialismus abhängige Kompadorenbourgeoisie in Griechenland war weder in der Lage noch willens, das Land auf dem damals möglichen technischen Stand zu industrialisieren. Trotzdem wies das Land in der bürgerlichen Statistik hohe Wachstumsraten auf, was mit den nun fließenden US-Hilfen zusammenhing. Doch mehr als die Hälfte dieser Kredite floss in das Militär, das in Angst vor dem permanenten Gären in der verarmten und unterdrückten griechischen Bevölkerung immer weiter aufgerüstet worden ist. Ein anderer Teil ging in den Bausektor, doch nicht um Wohnungen und Fabriken aufzubauen, sondern um die militärische Infrastruktur, Luxuswohnungen und Infrastruktur für den Tourismus auszubauen. Und schließlich waren es vereinzelte größere Industriekomplexe, die zu den Wachstumsraten beitrugen, die entweder ganz in ausländischer Hand waren oder zusammen mit den wenigen großen Kapitalistenfamilien Griechenlands geführt worden sind und im Wesentlichen auch für den ausländischen Markt produzierten. Dabei setzten sich im harten Konkurrenzkampf zunehmend US-Monopole gegen die Monopole der alten Schutzmächte durch. Gucken wir mal nur ganz kurz, so viel Zeit, glaube ich, ist schon noch, was der Aris damals schreibt zu diesen Monopolen. 1969. Nur um sich ein Beispiel, eine Vorstellung zu machen, was damit gemeint sein könnte in dem DDR-Lexikon von Monopolbourgeoisie, also es ist keine. Auf dem Industriesektor sind zunächst die Großräder führend. Niarchos in der Aluminiumgewinnung mit Pechiney, Frankreich. Onassis baut zurzeit ebenfalls eine konkurrierende Aluminiumsindustrie auf mit Renault USA. Der Großindustrielle Tom Pappas mit einem Großprojekt aus Erdölraffinerien, chemischer und Stahlindustrie mit Esso, also USA. Dann der Großindustrielle Bodossa Kiss in der Düngemittelindustrie mit Saint-Gobain, Frankreich und mit Ferronickel-Erzgewinnung, Krupp und so weiter. Also es sind alles zwar große Kapitalisten, die aber alleine überhaupt nicht leben können, die abhängig sind von ausländischen Monopolen, mit denen verflochten sind, aber keine eigenständige Monopolbourgeoisie. Noch nur, um das nochmal klar zu machen. Und noch etwas klar zu machen, wie das dann mit dieser anderen Bourgeoisie ausschaut. Jetzt komme ich nochmal zu dem Wörterbuch aus der DDR, wenn ich es denn finde. Schaut im Moment schlecht aus. Ich hab, Gut, ich kann es euch so sagen. Damals, das ist bis 1985, also 85 ist das Buch rausgekommen und die Daten sind von 1980. Da schreibt dieses Wörterbuch, dass 85% der Betriebe damals nicht mehr als 5 Angestellte hatte. Und nur 2% mehr als 30. Man kann sich also vorstellen, was das für eine Bourgeoisie war, die da war. Die war zum Teil wahrscheinlich nicht mal eine Bourgeoisie, wenn man es in dem Sinne sieht, dass sich das Kapital auch noch verwerten muss, sondern der Übergang zum Kleinbürgertum ständig fließend.
Austauschverhältnisse.
Ja. Die unzufriedenen Bauern und Arbeiter waren nach dem Bürgerkrieg eines großen Teils ihrer demokratischen Rechte beraubt. Die KP war verboten, die Gewerkschaften entmachtet und durch eingesetzte staatliche Funktionäre quasi verstaatlicht. Was schon Hinweis ist, die hatten keine so gute Arbeiteraristokratie. Die mussten das anders machen. Selbst Manifestationen zur Erinnerung an den Sieg über Hitler-Deutschland waren verboten und wurden, da sie trotzdem stattfanden, permanent durch die Polizei auseinandergetrieben. Die Kollaborateure dagegen wurden nicht nur nicht bestraft, sondern kamen wieder in Amt und Würden. Sieht man hier auch schon, es gibt auf der einen Seite wirklich das extrem kämpferische Volk und auf der anderen Seite eine ganz rechte Clique im Kampf gegen dieses Volk zusammen mit dem Militär. Trotzdem häuften sich die Streiks der Arbeiter gegen ihre harten Ausbeutungsbedingungen und mündeten wie 1961 ein Streik der Bauarbeiter in Zusammenstößen mit der Polizei. 1963 konnte sich dann bei den Wahlen Georg Papandreou durchsetzen, der dem liberaleren Flügel der Zentrumspartei angehörte. Übrigens nach einer Beratung, nach eines Kennedy-Beraters, ja, die da drauf gedrungen haben. Wir hatten das gestern und vorgestern schon mal, doch die ganze Sache etwas abzumildern, ja, die Härte aus dem Kampf da rauszunehmen, weil man den unter Umständen nicht, also darüber nicht siegen kann auf Dauer. Papandreou wollte die harten, sich zuspitzenden Klassengegensätze im Land abmildern durch demokratischere Verhältnisse, höhere Ausgaben für Bildung und soziale Maßnahmen, Senkung der Steuern für die Masse der Bevölkerung und eine Zurückdrängung der Sonderkonditionen für ausländische Monopole. Das aber rief den Protest eines Teils der mit diesen Monopolen profitierenden griechischen Großkapitals, des Königshofes wie auch des Militärs hervor. Nach nur 2 Jahren wurde diese Regierung abgesetzt. Diese Absetzung rief den Zorn des Volkes hervor. Die permanente Gärung unter den unterdrückten Arbeitern, Bauern und anderen kleinbürgerlichen Schichten bündelte sich in monatelangen, riesengroßen Massendemonstrationen, die größten seit dem Bürgerkrieg. Das Ganze hat über 72 Tage gedauert. Dies vor Augen und auf dem Hintergrund des Befreiungskampfes der Völker entschloss sich die griechische Bourgeoisie und der hinter ihr stehende US-Imperialismus 1967, die bürgerliche Fassade fallen zu lassen und eine faschistische Militärdiktatur zu errichten. Tausende Gewerkschafter, Kommunisten und Demokraten wurden in Lagern eingesperrt und gefoltert. Viele flohen ins Exil. Verbliebene demokratische Rechte wie das Streikrecht wurden abgeschafft. Die US-Regierung distanzierte sich zwar öffentlich von der Junta, leistete aber weiterhin massiv Militärhilfe. In Westdeutschland war es vor allem die CSU unter Strauß, die die Junta finanziell und politisch unterstützte. Anfang der 70er Jahre stellte Strauß fest, die griechische Drachme ist heute die stabilste Währung der Welt. Schon immer sehr wichtig, offensichtlich. Der wachsende Widerstand in allen Volksschichten gegen die Junta gipfelte schließlich 1973 im Aufstand der Studenten des Polytechnikums in Athen. Trotz grausamer Unterdrückungsmaßnahmen, die nun durch die Welt gingen und Empörung hervorriefen, konnte der Widerstand nun nicht mehr gebrochen werden. Es gelang jedoch nicht, die faschistische Macht nur aus eigener Macht zu vertreiben und eine Volksfrontregierung zu errichten. Doch der zähe Widerstand sowie die Zypernpolitik der Junta, die zur Besetzung Nordzyperns durch die Türkei führte, brachte die US-Regierung dazu, dem Ganzen 1974 ein Ende zu bereiten. Man muss auch wissen, die USA stand damals ja praktisch kurz vor ihrer Niederlage in Vietnam. Also man wollte wieder etwas Ruhe haben. Die Junta wurde zum Rücktritt gedrängt und die Regierung wieder an Karamanlis übertragen. Diese sah sich nun aber aufgrund der Kräfteverhältnisse gezwungen, die Monarchie abzuschaffen und den Austritt aus der Militärorganisation der NATO, seit 1952 ist Griechenland in der NATO, zu beschließen und das Verbot der kommunistischen Partei aufzuheben. 1981 siegte dann die aus der Widerstandsbewegung gegen die Junta hervorgegangene PASOK unter dem Sohn Georg Papandreous, Andreas Papandreous. Doch zurück erst einmal nochmal. Unter der Oberfläche scheinbar fest betonierter Kräfteverhältnisse zwischen den imperialistischen Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg verschoben sich inzwischen aber auch diese, was sich auch in Griechenland zeigte. Der deutsche Imperialismus als Bollwerk gegen die sozialistischen Staaten des Warschauer Paktes hatte seine Ziele, für die er zweimal die Welt mit Krieg überzogen hat, nicht aus den Augen gelassen. Mit Gründung der EWG, EG und schließlich der EU von seinen imperialistischen Konkurrenten, vor allem von Frankreich, als Möglichkeit der Einbindung und Eindämmung dieses Räubers verstanden, schaffte er sich die Möglichkeit, seine ökonomische Stärke durch die zunehmende Freiheit von Hindernissen für den Waren- und Kapitalexport auszubauen und schließlich in politische Stärke umzumünzen. Das hat auch was mit Griechenland zu tun, denn Griechenland wurde 1961 wurden mit Griechenland Assoziierungsverhandlungen zum Beitritt in die 1957 gegründete EWG aufgenommen. Dass mit diesem armen Land als ersten Vorländern wie Spanien und Portugal überhaupt über einen Beitritt verhandelt worden ist, lag allerdings nicht vorrangig an den Absatzmöglichkeiten Griechenlands. Grund waren vor allem strategische Überlegungen im Kampf gegen die sozialistischen Staaten. Das Auswärtige Amt stellte Anfang März 1960 fest, Griechenland nehme eine wichtige Rückstellung im Verteidigungssystem des Westens gegenüber dem Ostblock ein. Neben der Türkei sei das Land der wichtigste NATO-Partner, um den für die Ölversorgung Westeuropas benutzten Seeweg im Mittelmeer zu sichern. Der Spiegel vom 18.12.72 nennt dagegen noch einen anderen Grund. Moment. Zitat, vor 13 Jahren, als Griechenland die Assoziierung beantragte, galt Athen als Günstling der EWG-Kommission und dies nicht ohne Grund. Griechenland war das erste Land, das um eine Assoziierung mit den Sechs ersuchte, zu einer Zeit, da Großbritannien kleine Nicht-EWG-Länder in der EFTA um sich zu scharen versuchte. Also es war auch die Konkurrenz zwischen den Imperialisten. Der Vorteil für die griechische Compradoren-Bourgeoisie im Verbunde mit den hinter ihnen stehenden Monopolen dieser EWG-Assoziierung waren verbilligte Kredite für Infrastrukturprojekte sowie der zollfreie Export in die EWG-Staaten. Im Gegenzug dazu musste auch Griechenland schrittweise seine Zölle für Importe aus diesen Staaten senken, was für die Bauern und die kleinen Industriellen bedeutete, dass ihre Waren zunehmend durch Waren aus Frankreich und Westdeutschland verdrängt worden sind. Aris schreibt zum Beginn der Assoziierungsverhandlungen: Damit beginnt ein Prozess der Vernichtung und Verarmung der griechischen Mittelschichten. So begann, hier von der Arbeiterbewegung noch kaum wahrgenommen, während der US-Imperialismus noch unangefochten die Herrschaft über das abhängige Griechenland hatte, über Kredite und Zollbestimmungen, die Abhängigkeit Griechenlands und die Ausbeutung des griechischen Volkes durch und von den imperialistischen Mächten Frankreich und Westdeutschland, ganz ohne offene imperiale Methoden. Und somit ganz im Sinne der faschistischen Vordenker. Dieser Prozess verschärfte sich noch mit Aufnahme Griechenlands in die EWG 1981, als die Zölle dann ganz wegfielen. Doch zunächst trat diese zunehmende Abhängigkeit in Griechenland selbst in den Hintergrund. Denn die aus dem Kampf des griechischen Volkes gegen die Junta hervorgegangene PASOK hatte gleichzeitig die Wahl gewonnen. Viele ihrer Positionen, die sie noch als Opposition vertreten hatte, vergaß sie, als sie an der Regierung war. Eine davon war übrigens, nicht in die von großen Teilen des griechischen Volkes abgelehnte EWG einzutreten, die PASOK als Block der Monopole bezeichnet hatte und sie als noch engere Einbindung Griechenlands in den vom US-Imperialismus angeführten Block der westlichen imperialistischen Mächte verstand. Nun jedoch nutzte sie die IWG-Subventionen und Kredite, um ein sogenannt wohlfahrtsstaatliches Programm durchzuführen. Bildungs- und Gesundheitssektor wurden ausgebaut, wichtige Unternehmen und Banken verstaatlicht. Die Gewerkschaften konnten steigende Löhne und Mindestlöhne durchsetzen. Um die aufgrund des unterschiedlichen technischen Entwicklungsstandes der Produktionsmittel mangelnde Konkurrenzfähigkeit, vor allem der Landwirtschaft, mit den imperialistischen Staaten der IWG auszugleichen, wurde die griechische Währung immer wieder abgewertet, um Importe zu verteuern und Exporte zu verbilligen. Zwischen 1979 und 1992 insgesamt um 86%. Das kam auch der Förderung des Tourismus zugute, in den nun viel der kleinen wie auch großen griechischen Kapitalisten investierten. Ein immer größerer Teil des griechischen Bruttoinlandsprodukts wurde von diesem Sektor bestimmt, was alleine schon den hohen Grad an Abhängigkeit zeigt. Dazu jetzt mal kurz Zahlen. 1989 waren noch 35% der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft tätig, 28% in der Industrie und 37% im Dienstleistungssektor. 2000 war das Verhältnis so, 17,8% Landwirtschaft, 23% Industrie, 59,2% Dienstleistungssektor. Und Vorgriff 2011, 11,6% Landwirtschaft, 11,6% Industrie und 72% im Dienstleistungssektor. Also Griechenland wurde zum Dienstleister, vor allem Tourismus. Doch für die Anfang der 80er Jahre erkämpften Verbesserungen, die das Leben etwas erträglicher machten, kämpften die griechischen Arbeiter dann auch hartnäckig in den 90er Jahren, als hierzulande längst mit der Demontage sozialer Errungenschaften oder aber auch der Zugeständnisse der letzten Jahrzehnte begonnen worden war, ohne dass Regierung und Kapital hier auf nennenswerten Widerstand von Seiten der Gewerkschaften gestoßen wären. Der Grund für die Zugeständnisse waren weggefallen. Die DDR wurde einverleibt als Ergebnis der Kräfteverschiebungen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und nun fühlte sich die deutsche Monopolbourgeoisie stark genug, die sogenannte europäische Einigung mit der EU und Einheitswährung weiter voranzutreiben und dabei solche Regelungen durchzusetzen, die dem eigenen hegemonialen Anspruch dienlich waren. In Griechenland dagegen konnten mit massiven Streiks und Demonstrationen die griechischen Arbeiter viele der Angriffe verhindern, die nun auch dort wieder an der Tagesordnung waren, nun schon weitgehend bestimmt durch die von der BRD diktierten Maastricht-Kriterien, die die Voraussetzung waren für die Währungsunion. Ihr erinnert euch, die Inflation sollte nicht mehr als 3% betragen, die Neuverschuldung nicht mehr als 3% des Bruttoinlandsprodukts sein und die Staatsverschuldung nicht höher als 60%. Weitere Abwertung der Drachme war damit ein Riegel vorgeschoben, der, wie es so schön bei uns heißt, inneren Abwertung, was nichts anderes heißt als eine massive Verbilligung der Arbeitskraft, machte die griechische Arbeiterklasse einen Strich durch die Rechnung. Es wurde zunehmend mehr importiert als exportiert, bis schon vor Eintritt in die Währungsunion 2001 Griechenland sogar mehr Agrargüter importierte als exportierte. Das Handelsbilanzdefizit stieg und damit die Verschuldung Griechenlands. Diese Situation verschärfte sich noch mit dem Eintritt in die Währungsunion, wobei ein Sektor des Imports noch gesondert erwähnt werden soll, die Rüstung. Selbst als Griechenland bereits die sogenannten Rettungskredite erhielt, drängte der damalige Außenminister noch auf den Kauf von Eurofightern. Warum wurde Griechenland aufgenommen? Es war jedem klar, dass die Statistiken, die da vorgelegt worden sind, geschönt waren. Karl-Heinz Roth, ein linker Historiker, sagt dazu, 2 Jahre nach der Zerschlagung Jugoslawiens bildete Griechenland das Umfeld für die beginnende EU-Integration des Balkans und sicherte andererseits die südöstliche Flanke der Osterweiterung der EU ab. Man kann sicher getrost hinzusetzen, Griechenland war und blieb ein unsicheres Moment in diesem Europa, das sich der deutsche Imperialismus untertan machen will. Das betraf zum einen die griechische Arbeiterklasse mit ihrer langen Kampftradition. Zum anderen aber spielte in Griechenland sowohl der britische wie natürlich auch der US-Imperialismus noch eine Rolle, wie es auch nach wie vor nicht unerhebliche Beziehungen zu Russland gab. Die habe ich jetzt hier nicht erläutert, weil das sonst noch zu länger wird. Aber die gab es immer. Immer wieder Versuche, auch mit Russland Handel zu treiben und Sonstiges. Die zunächst nicht erfolgende Anerkennung Sloweniens und Kroatiens Anfang der 90er Jahre durch Griechenland, wie später dann die Nichtanerkennung des Kosovo zeigen, dass sich die griechischen Regierungen nicht unbedingt immer deutschen Forderungen unterordnen. Zudem gab es in Griechenland heftige Proteste gegen den Krieg gegen Jugoslawien bis hin zu Blockaden von Militärgerät, das in den griechischen Häfen an Land gehen sollte. Mit der Aufnahme Griechenlands in die Währungsunion sollte und konnte es noch enger eingebunden und beherrscht werden. Tagespolitisch, sagt Roth, war noch ein anderer Grund. Der oberste Gerichtshof Griechenlands hatte eine Entschädigungsklage von Opfern deutscher Okkupanten stattgegeben und die Beschlagnahmung deutscher Vermögenswerte in Griechenland für rechtens erklärt. Nur die griechische Regierung konnte das Verfahren noch aussetzen. Sie tat dies, nachdem ihr die Bundesregierung die Unterstützung ihres Antrages zur Aufnahme in die Eurozone zugesagt hatte. Und warum wollte der griechische Staat aufgenommen werden? Für die Kompradorenbourgeoisie Griechenlands und die hinter ihr stehenden Monopole war der Eintritt äußerst lukrativ. Ich möchte jetzt da nochmal ganz kurz, jetzt aus dem Karl-Heinz Roth, sagen, was da so für Spitzengruppen waren. Er schreibt, die Segmente des europäischen Kapitals sind traditionell eng mit den großen Familienholdings des griechischen Reederei- und Bankkapitals verflochten. So etwa der in der Schweiz domizilierende Lazis-Clan mit der Deutschen Bank AG. Ich habe mal versucht, danach zu gucken, was da ist. Also die Deutsche Bank scheint Beteiligungen an diesem Lazis-Clan zu haben, die wesentliche Banken haben. ThyssenKrupp mit der griechischen Werftindustrie. Und die führenden französischen und deutschen Baukonzerne mit dem griechischen Immobiliensektor und die französischen bzw. französisch-belgischen Großbanken mit Beteiligung an den griechischen Banken. Das heißt, es haben sich etwas die Leute geändert, also die Monopole geändert, aber es ist das Gleiche geblieben, dass da sozusagen diese sogenannte Großbourgeoisie in Griechenland Kompradoren anderer Monopole, anderer Staaten waren. Für die war der Eintritt lukrativ, die Währung wurde extrem abgewertet und dadurch erhielten sie mit dem Euro überaus billige Quatsch. Die extrem abgewertete Landeswährung waren sie los und erhielten dafür den Euro überaus und mit dem Euro überaus billige Refinanzierungsmöglichkeiten. Außerdem winkten über die umfangreichen EU-Subventionen zum Ausbau der Infrastruktur und massive Importe französischen und deutschen Kapitals lukrative Geschäfte. Ein rasantes Wirtschaftswachstum mit jährlichen Wachstumsraten zwischen 3,7 und 5,2% waren die Folge. Dabei galt Ähnliches schon wie in den 50er Jahren. Sie waren nicht Ausdruck des Ausbaus einer nationalen Industrie, sondern förderten die Abhängigkeit nun zunehmend von französischem und deutschem Imperialismus. Die Rettung Griechenlands, der deutsche Imperialismus, setzt sich durch. Im Zuge der EWG, EG und dann EU-Mitgliedschaft wurde der US-amerikanische Einfluss zugunsten vor allem Frankreichs und Deutschlands nach und nach zurückgedrängt. Mit der sogenannten Rettung Griechenlands gelang es dem deutschen Imperialismus dann schließlich, den Einfluss Frankreichs zurückzudrängen und seine Herrschaft über Griechenland durchzusetzen. Schauen wir uns als ein Beispiel an, bei welchen Banken Griechenland zu Beginn der sogenannten Eurokrise verschuldet war. Nicht einmal 30% der Schulden hatte der griechische Staat bei einheimischen Banken. Damit lag Griechenland nach Andreas Wehr, ich zitiere, beim Anteil der Auslandsverschuldung an der gesamten Staatsschuld an erster Stelle der EU. An französische Banken war es mit 75,7 Milliarden Euro verschuldet, an deutsche Banken mit 43,2. Schauen wir uns jetzt dagegen inzwischen die USA an, da waren es dann nur mehr 16,4 und Großbritannien 12,3. Allein daran sieht man schon was, wer in diesem Lande das Sagen hat. Wobei man immer wissen muss bei Griechenland, dass die anderen Imperialisten auch immer dort noch mitspielen. Ja? Es ist nicht so reibungslos, da ist jetzt der Imperialist, ja, und der hat nur alleine das Sagen, sondern es sind die anderen immer nur dabei, was dann auch zu Störmanövern führen kann. Inzwischen ist die BRD der größte Gläubiger Griechenlands mit 54 Milliarden Euro über den deutschen Anteil an dem sogenannten Rettungsfonds EMSF. Mit dem sogenannten Hilfsprogramm für Griechenland, auf das Frankreich damals drängte und Deutschland sich bitten ließ, wodurch die Verzinsung griechischer Staatsanleihen ins Unermessliche stieg, wurde auch die französische Monopolbourgeoisie noch enger an den deutschen Imperialismus gebunden, was für die abhängigen Staaten bedeutet, noch weniger auf Frankreich setzen zu können. Denn gerettet wurde ja nicht Griechenland, sondern die großen Banken und all ihre Anteilseigner und Anleger, also letztendlich das jeweilige Finanzkapital. Und da war das Französische am meisten betroffen. Also der deutsche Imperialismus hat geholfen, dem französischen Finanzkapital, und dadurch kann man das Ganze noch enger an sich schließen. Nur 8% der gesamten Kredite gingen in den griechischen Staatshaushalt, der Rest an die Banken zur Tilgung und Zinsbedienung. So konnte die deutsche Regierung die ungeheuerlichen Verelendungsmaßnahmen für Griechenland diktieren. Maßnahmen, die der deutsche Imperialismus vor der Einverleibung der DDR und den Konterrevolutionen in den sozialistischen Staaten genauso wenig hätte durchführen können wie die Anzettelung und Beteiligung an dem Krieg gegen Jugoslawien. Inzwischen schaut das Ganze so aus: Das Bruttoinlandsprodukt Griechenlands ist insgesamt um 30% gesunken. Das durchschnittliche Einkommen der Griechen ist ebenfalls um fast 30% gesunken. Die Arbeitslosigkeit offiziell ist über 25%. Viele können sich ihre Krankenversicherungen nicht mehr leisten, viele hungern und viele wandern wieder aus. Nun wieder nach Deutschland. Es sind deutsche Beamte, die für die EU-Kommission bzw. die EZB in Athen sitzen bzw. saßen und die für das Parlament zur Vorlage vorgesehenen Haushaltsgesetze kontrollierten, die abhakten oder zurückgaben. Die verlangten, das Parlament zu umgehen, wenn Aufruhr und Ablehnung zu befürchten war, wie zum Beispiel bei der Streichung weiterer tausender Stellen im öffentlichen Dienst, was nach griechischer Rechtslage im Parlament beschlossen werden muss. Nach 5 Jahren europäischer Solidarität gleicht Griechenland eher einem Protektorat, denn einem zumindest formal souveränen Staat, was die Syriza-Regierung gerade zu spüren bekommt. Ja. Diese Syriza-Regierung ist hervorgegangen aus dem Kampf des griechischen Volkes, das nicht aufgehört hat, gegen diese Diktate aus Deutschland zu streiken, zu demonstrieren, auf der Straße zu sein. Und zwar unter maßgeblich die Arbeiterklasse, aber alle anderen Schichten auch. Und es betraf ja auch alle anderen Schichten, bis auf diese Kompradoren, die damit natürlich weniger zu tun haben. Es zeigt sich da eine Besonderheit gegenüber bisherigen Formen der Abhängigkeit und Unterdrückung. Griechenland ist keine Kolonie. Kolonien heißen ja, der Kolonialist sitzt da drin und führt die Geschäfte. Ja. Es ist keine Besatzung. Es wurde nicht besetzt. Das hat zwar Griechenland schon erlebt, die Besatzung hat es erlebt, aber es ist es nicht. Es ist keine Abhängigkeit, wo es noch einen eigenen Staat gibt und der ausländische Imperialist sozusagen über Einflussmöglichkeiten, Kredite und so weiter und so fort die Abhängigkeit dieses Staates sichert und das Volk dadurch unterdrückt. Sondern es ist jetzt Ja, es ist was, was ich glaube, es gab es noch nicht so oft in der Geschichte. Es ist formal noch ein souveräner Staat, aber es ist gleichzeitig sowas wie ein Protektorat. Ja? Wenn deutsche Beamten da hocken und die unmittelbar diktieren, was zu tun ist, wie soll man das anders nennen? Es gibt zwar noch eine eigenständige Regierung, es gibt einen irgendwie vorhandenen eigenständigen Staat, aber es ist ein Staat, der mehr oder weniger im Moment, so wie es ausschaut, unmittelbar vom deutschen Imperialismus beherrscht wird. Was heißt das? Es heißt für die Griechen, sie haben zwar noch eine Regierung und einen Staat, an die sie ihre Forderungen stellen können, aber unmittelbar das, was an Maßnahmen durchgeführt wird, ist der deutsche Imperialismus. Gegen den deutschen Imperialismus unmittelbar zu kämpfen können sie nicht. Sie können nur die Leute rausschmeißen, ja? Aber ansonsten können sie schlecht nach Berlin marschieren. Einen Besatzer kann man davonjagen. Ja? Aber durch diese EU, EWU, hast du jetzt eine Situation an Abhängigkeit, die für die dort kämpfenden Völker wirklich sehr kompliziert ist. Ja? Für uns ist es von daher völlig klar, was das zu heißen hat. Wir, die Arbeiter in Griechenland, das Volk in Griechenland, kämpft gegen den gleichen Feind unmittelbar, gegen den wir eigentlich kämpfen müssten. Wir haben einen gemeinsamen Gegner. Und von daher ist es völlig logisch, dass unsere Solidarität dem Kampf des griechischen Volkes gelten muss, und zwar erstmal völlig unabhängig, welche Regierung da sitzt. Ja. Also das, selbst wenn es eine rechte Regierung wäre, müssen wir dem Kampf des griechischen Volkes unsere Unterstützung zusagen, was wir alle wissen, was ja schwierig genug ist, weil ein Volk, das selber nicht kämpft, kann schlecht solidarisch sein. Ja. Die Syriza ist aus dem Kampf des griechischen Volkes hervorgegangen. Sie ist ein Ergebnis dieses Kampfes. Zeigt erstmal auch nur, wie dort die Kräfteverhältnisse sind. Ja. Wobei man dazu sagen muss, dass das für Griechenland auch tatsächlich schwierig ist, weil unmittelbar die Kräfteverhältnisse in der EU und das heißt auch im deutschen Imperialismus mitgezählt werden muss. Ja. Von daher, jetzt muss ich nochmal ganz kurz, das war nämlich das, was ich nicht mehr vollendet hatte. Ja. Ja, von daher ist es klar. Wir müssen fordern, das, was alles richtig ist, was jetzt auch die Syriza-Regierung fordert. Also das Richtige daran müssen wir unterstützen. Das erste ist vorne ran tatsächlich die Zahlung der Reparationen. Es gibt keinen Grund, warum der deutsche Imperialismus diese Sachen nicht bezahlen soll. Es ist eine schlichtweg demokratische Forderung, dass er seine Schulden und sein aus dem letzten Weltkrieg noch bedient. Dann, was nicht Solidarität ist, ist, so wie es die Syriza-Regierung verlangt, dass irgendwelche Linke den Unterwerfungsverträgen zustimmt. Das ist keine Solidarität. Denn das, was mit Zustimmung der Syriza-Regierung beschlossen worden ist, ist nichts anderes als wie die bisherigen Unterwerfungsverträge. Da können wir nicht zustimmen. Sondern wir müssen umgekehrt aber klar machen, wie sozusagen der deutsche Imperialismus permanent die Syriza-Regierung und das griechische Volk im Stück zumindest damit erpresst, Kleinmacht zurückdrängt. Ja, das ist Unterforderung. Zu sagen, was machen die Deutschen da? Was tun die? Was können wir von so jemandem verlangen, der gnadenlos jede Möglichkeit, dass die überhaupt wenigstens nicht mehr hungern, dass sie wenigstens wieder ihre Krankenversicherungen zahlen können, Kleinmacht und zur Aufgabe zwingt. Das ist unsere Aufgabe, hier gegenüber der Arbeiterklasse zu erklären, damit der klar wird, was wir eigentlich für Herren haben, ja? Mit denen dann unsere Betriebsräte gemeinsam überlegen, wie sie die Welt unterjochen und dass das für uns auf Dauer nicht gut sein kann. Von daher nochmal ganz kurz nur, was ich denke, wie das im Moment ausschaut. Es will im Moment auch der deutsche Imperialismus nicht, dass Griechenland aus dem Euro austritt. Anders kann man dieses ganze Hin- und Hergezerre, was da im Moment ist, nicht deuten. Und ich denke, das hat auch seinen Grund. Die deutsche Monopolbourgeoisie will gerade keine Erosion der EU. In einer Situation, wo sie sich bemüht, sozusagen die EU als einheitlichen Block im Widerspruch zu Russland, aber auch im Widerspruch zur USA zu formieren. Zusätzlich kommt jetzt noch die Wahl in Großbritannien dazu, wo man nicht so recht weiß, wie es ausgeht. Sie haben immerhin versprochen, die Tories, dass sie eine Volksbefragung machen zu ihrem Verbleiben in der EU. Es kann also gut sein, dass Großbritannien auch aus der EU austritt, irgendwann in der nächsten Zeit. Das heißt, das ganze schöne Machwerk, was sich der deutsche Imperialismus ohne imperiale Methoden, also so wie er sie versteht, offenen Einmarsch, Unterdrückung, was ja sofort Widerstand hervorruft, sogar in Griechenland, das weiß man ja, dass das wieder anfängt zu bröckeln. Und es muss uns allen klar sein, auch wenn das im Moment so ausschaut, als wäre es sehr einheitlich, diese EU ist nach wie vor ein Pulverfass. Ja? Und es gibt all diese Widersprüche, auch wenn sie im Moment gut beherrscht werden. Von daher kann unser Auftrag nur sein, Solidarität mit dem griechischen Volk und alles zu tun, die Arbeiterklasse hier aufzuklären und dazu zu bringen, selber den Kampf zu führen. Danke.